Wie das stabile, künstliche Wurmloch, das den bajoranischen Sektor mit dem Gamma-Quadranten verbindet, sagte Akkar. Paslar nickte. Ein ähnliches Phänomen, aber es gibt Unterschiede.
Und welche? Fragte Riker.
Nun, trotz der ungewöhnlichen Energiewerte, die das Phänomen selbst jetzt noch abgibt, haben wir nicht die leiseste Spur der Wertheron-Partikel gefunden, die man mit dem bajoranischen Wurmloch in Zusammenhang bringt. Wenn dieses Ding wirklich ein stabiles, künstliches Wurmloch wäre, würden ihm auch Wertheronen aus dem Hintern fliegen, wie Dr. Bralik sagen würde. Darüber musste Riker schmunzeln. Nach seinen wenigen kurzen Begegnungen mit Bralik und Gesprächsfetzen, die er in der Offiziersmesse aufgeschnappt hatte, zu urteilen, konnte er sich leicht vorstellen, dass die oftmals bissige Ferengi-Geologin genau diesen Ausdruck verwenden würde.
»Aber wenn es nicht wirklich ein stabiles Wurmloch ist, was ist es dann?« wollte Vale wissen.
»Vielleicht ist es ein zwischenräumlicher Riss, wie der, der die Excelsior vor 8 Jahrzehnten hierher versetzt hat,« vermutete Tufok nach einem Seitenblick zu Akkar, der würdevoll nickte. Riker überdachte das für einen Moment. Er musste zugeben, dass Tufok, ein Veteran der 7-jährigen Odyssee der USS Voyager im Delta-Quadranten, mindestens genauso viel wie er darüber wusste, plötzlich in einen abgelegenen Teil des Universums geschleudert zu werden. Genauso wie Akkar, der vor 80 Jahren gemeinsam mit dem Vulkanier auf der Excelsior gedient hatte, dem letzten Föderationsschiff, das diesen Ort bereist hatte, unter ähnlichen Umständen wie denen, die die Titan hierher verschlagen hatten. Dennoch störte ihn irgendetwas an Tufoks Bemerkung über den zwischenräumlichen Riss.
»Ich dachte, die Excelsior wäre in der Nähe der Tholianischen Verbindung gewesen, als sie in den Spalt geriet, der sie hierher brachte,« erinnerte sich Riker der jahrzehntealten Berichte, die er kurz nach der Ankunft seines Schiffes hier durchgesehen hatte. Er zeigte auf die riesige Energieblüte, die nun über die Hälfte des Labors ausfüllte.
»Das andere Ende dieses Dings befindet sich im romulanischen Raum, über 300 Lichtjahre von dem Riss entfernt, auf den die Excelsior gestoßen war. Es scheint mir doch ein ziemlich großer Zufall zu sein, dass zwei Raumspalte, die so weit voneinander entfernt sind, zum gleichen Ort führen sollten.«
»Eigentlich nicht«, sagte Paslar, während sie weitere Befehle in ihre Kontrolleinheit eingab. »Nicht, wenn Sie die multidimensionale, zwischenräumliche Struktur dieses Teils des Universums berücksichtigen.«
Ein komplexes, schematisches Diagramm ersetzte das Hologramm der Energieanomalie. Für Rikers ungeübtes Auge sah es eigentlich nur aus wie eine Sammlung dicker blauer Linien, die wild in- und umeinander verliefen, in einer so komplizierten Anordnung, dass sie sogar dem klassischen Erdenkünstler M.C. Escher Kopfschmerzen bereitet hätte.
»Was genau sehen wir uns hier an, Lieutenant?« fragte Tufok Paslar mit erhobener Augenbraue.
»Ein kleines Projekt, das Jazza, Setente und ich in den letzten 2 Stunden zusammengestellt haben, während der Computer unsere ersten Scans überprüfte. Es ist eine Karte der Subraumstruktur eines Gebietes, das sowohl die kleine Magellansche Wolke umfasst, sowie den Großteil des Alpha- und Beta-Quadranten der Milchstraßengalaxie. Die Berechnungen sind komplex.«
»Im Ernst?« sagte Vale ironisch und unterstrich ihre Bemerkung mit einem leisen Pfiff.
»Jetzt bin ich wirklich froh, dass ich mich auf der Sternenflottenakademie nicht auf Wissenschaft spezialisiert habe.« Riker wartete ungeduldig darauf, in die Bedeutung des kryptischen Diagramms eingeweiht zu werden, das da über ihnen aufragte.
»Kommen Sie zum Punkt, Lieutenant«, sagte er und deutete auf den bizarren, röhrenförmigen Haufen.
Paslar nickte. »Natürlich, Captain. Der Grund, weshalb 2 in unserer Galaxis weit voneinander entfernten Raumspalte beide hier enden, ist, soweit wir das momentan beurteilen können, die Tatsache, dass die kleine Magellansche Wolke offenbar bergab von jedem Ort in der Milchstraße liegt, natürlich zwischenräumlich gesprochen.«
»Logisch«, sagte Tufok.
Akkar nickte. »Dem stimme ich zu.« Nun entfuhr Riker ein beeindruckter Pfiff.
Er überlegte, ob sein Senior-Wissenschaftsoffizier und seine Stellarkartografin gerade den mathematischen Beweis für die Nicht-Existenz von Zufällen erbracht hatten oder stattdessen bewiesen hatten, dass der Zufall selbst auf eine zuvor nicht entdeckte fundamentale Naturgewalt hinauslief.
»Captain, was ist mit Donata und ihrem Schiff?« fragte Vale. »Die Veldor befand sich nur ein paar Kilometer von uns entfernt, als wir in diese große Blüte oder was auch immer dieses Ding da draußen ist, gezogen wurden. Ist es möglich, dass die Romulaner auch hierher geschleudert wurden?«
»Das ist schwer zu sagen«, antwortete Paslar. »Jaza und Dakal scannen immer noch die Umgebung nach der Veldor und der Flotte, von der Donatra annahm, dass sie sie in dem Energiespalt verloren hat. Bis jetzt ist nicht mal ein Trümmerstückchen aufgetaucht. Entweder ist es Donatras Schiffen irgendwie gelungen, nicht hierher geschleudert zu werden, oder das Phänomen gibt immer noch zu viele Störungen ab, als dass wir unseren Sensormessungen vollkommen vertrauen könnten.« Riker hasste den Gedanken, dass Donatra nun von der gleichen Energieerscheinung, die die Titan versetzt hatte, getötet worden sein könnte. Schließlich hatte sie nicht nur vor Wochen dabei mitgewirkt, den verrückten Prätor Shin Son zu besiegen, sondern Riker auch geholfen, einen vorläufigen Frieden zwischen den um die Kontrolle des Romulanischen Imperiums rivalisierenden politischen Fraktionen auszuarbeiten. Er wusste außerdem, dass jeder Versuch, durch den Spalt nach Hause zurückzukehren, ein unannehmbar hohes Risiko darstellen würde, solange das Schicksal von Donatra und ihrer verschollenen Flotte nicht eindeutig geklärt war.
»Bleiben Sie dran«, sagte er zu Paslar. »Ich habe nicht die Absicht, für immer hier zu bleiben. Wir werden die Titan zurück auf die andere Seite des Raumspalts bekommen, aber vorher brauchen wir eine sorgfältige Beurteilung unserer Chancen, in einem Stück wieder herauszukommen, bevor wir ernsthaft daran denken können, dort wieder hineinzufliegen.«
»Das steht bei Jaza an erster Stelle«, sagte Paslar düster, »so wie bei mir und jedem anderen Astrowissenschaftler.« Einen Moment lang erfüllte Schweigen den Raum, bis Riker es brach.
»Also, bis wir das ausgeklügelt haben, sollten wir uns mal über die Einheimischen unterhalten, besonders die Nael.«
»Einheimische ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung für die Nael, Captain«, sagte Akar. »Haben Sie sich schon die Zeit genommen, um die offiziellen Berichte der Excelsior, die Nael betreffend, zu lesen?«
Riker nickte. »Das habe ich, Admiral. Aber abgesehen von Mr. Tufoks ursprünglichen astronometrischen Beobachtungen und Dr. Chappells medizinischen und biologischen Berichten habe ich nicht lange gebraucht, um sie zu lesen. Eigentlich haben sie mich mit viel mehr Fragen als Antworten zurückgelassen. Deshalb muss ich mich jetzt auf ihre Erfahrungen mit den Nael verlassen.« Er richtete seinen Blick auf Tufok und auf ihre, Commander. Akar und Tufok nickten beide, sahen sich aber dabei nicht an. Vale schüttelte verlegen ihren Kopf.
»Ich fürchte, aufgrund der Reparaturen, die ich leite, und all den anderen Notfällen, um die ich mich kümmern musste, seit die Titan hier gestrandet ist, weiß ich immer noch so gut wie nichts über die Nael, außer dass sie offenbar ein lang verschollener Seitenzweig der Menschen von der Erde sind.«
»Man könnte sie so sehr zutreffend beschreiben«, sagte Tufok. »Trotz ihrer fremdartigen äußeren Erscheinung waren, sind die Nael aus genetischer Sicht vollkommen menschlich.«
»Laut der Excelsior-Berichte«, sagte Riker, »sind die Nael Nachfahren der Wissenschaftler und Ingenieure, die an Bord einer der frühen L5-Kolonien der Erde gearbeitet hatten.«
»Die in ausgehöhlten Asteroiden geschaffenen Weltraumwohneinheiten, die Zefram Cochranes Team benutzt hat, um den Prototyp seines Warp-Antriebs zu entwickeln?« fragte Vale.
»Genau die«, sagte Riker. »Man dachte, die Vanguard-Kolonie wäre bei einem Unfall während eines Warpfeldtests lange vor dem ersten Kontakt zerstört worden. Stattdessen haben die implodierenden Warpfelder sie auf eine sehr lange Reise geschickt. Natürlich wusste zu dieser Zeit niemand auf der Erde etwas davon.«
»Die Nael waren bereits etwa 2,5 Jahrhunderte von der Erde abgeschnitten gewesen, als die Excelsior ihnen das erste Mal begegnete«, sagte Tufok.
Allerdings hatten sie sich bereits zu einer Gestalt entwickelt, die fast keinerlei äußere Ähnlichkeiten mehr mit dem an der Gründung der Föderation beteiligten Hauptzweig der Menschen hatte.
»Aber wie kann das sein?« fragte Vale. »Wie konnten sie sich in so kurzer Zeit zu solch einer grundlegend anderen physischen Form entwickeln?«
»Genmanipulation«, antwortete Riker.
Akar nickte. »Offenbar aus höchst zwingender Notwendigkeit heraus.«
»Unglaublich«, sagte Vale mit vor Überraschung weit aufgerissenen Augen. »Man sollte doch meinen, dass sich ihre Ahnen genauso wie wir an die Lehren erinnern würden, die die Menschheit aus den eugenischen Kriegen gezogen hat. Ich meine, diese Zeiten müssen doch wenigstens bei einigen der Nail-Vorfahren noch im Gedächtnis gewesen sein, als sie die Erde verließen.«
»Wenigstens bei denen, die es schafften, die Nuklearschläge und Biowaffenangriffe des Dritten Weltkrieges zu überleben«, dachte Riker. Er würde niemals die Zerstörung vergessen, die nur 10 Jahre nach dem Ausbruch dieser schrecklichen Auseinandersetzung immer noch auf seinem Heimatplaneten geherrscht hatte, als die Enterprise auf einer Mission einen Angriff der Borg auf die Erde des 21. Jahrhunderts verhindern musste.